Hörer, Isuyan begrüßt Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuzung quer durch Korea. Heute wollen wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Bei koreanischen Trauerfeiern gelten auch heute noch viele Regelungen, deren Wurzeln im Konfuzianismus aus der Joseon-Zeit liegen. Die Stadt Seoul führt eine Online-Kampagne für zu verändernde Rituale durch. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Toms Korea mit Thomas Kukulinski und Sebastian Ratzau. Für viele Jobsuchende mit einem Hochschulabschluss in Geisteswissenschaften ist das Tor zu einer Einstellung noch enger geworden. Denn immer mehr Unternehmen bevorzugen bei der Einstellung auch in Arbeitsbereichen, für die früher hauptsächlich Personen mit einem geisteswissenschaftlichen Studienabschluss in Frage kamen, Bewerber mit einem Natur- bzw. ingenieurwissenschaftlichen Studienabschluss. Mehr dazu im dritten Beitrag. Zuletzt berichten wir über einen Koreaner, der sich dafür einsetzt, die Räume koreanischer Vorfahren digital zum Leben zu erwecken. Wie wär's nun mit etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Dance for Me, gesungen von Kang Ah-sol. In Korea gibt es bei Trauerfeiern aus der Familie des Verstorbenen eine Person, die die Rolle des Sangju übernimmt. Sangju ist die Person, die offiziell als Veranstalter oder Verantwortlicher für die Trauerfeier gilt. Nach konfuzianistischen Regeln aus der Joseon-Zeit übernimmt diese Rolle der älteste Sohn der Familie. In der Gegenwart ist diese Rolle nicht unbedingt den Männern vorbehalten, aber immer noch wird sie meistens von einem Mann übernommen. Es ist allgemein üblich, dass der älteste Sohn oder der Ehemann der verstorbenen Person Sangju wird. Wenn ein junger Mensch gestorben ist, wird sein Vater Sangju. Stirbt eine Person, die keinen Sohn, sondern lediglich Töchter hat, übernimmt häufig der älteste Schwiegersohn diese Rolle. Falls der älteste Sohn des Verstorbenen früh gestorben ist oder nicht in der Lage ist, Sangju zu werden, übernimmt der älteste Enkelsohn oder der zweite Sohn der Familie die Verantwortung für die Trauerfeier. Wenn die verstorbene Person kinderlos war, wird die Rolle von Sangju auch von einem Bruder oder einem Neffen der Verstorbenen übernommen. In Bezug auf diese männerzentrierte Trauerkultur, bei der Frauen nicht Sangju werden können, vertritt das Koreanische Institut für Förderung der Trauerkultur die Position, dass die Kultur in die Richtung verändert werden müsse, die Rolle und die Position der Frauen anzuerkennen. Ein Mitarbeiter des Instituts meint, die Rolle von Sangju müsse von einer Person übernommen werden, die vom Verstorbenen am meisten geliebt worden war und die damit um den Verstorbenen am stärksten trauern würde. Es sei einfach widersprüchlich zu bestimmen, wer Sangju sein soll. Die Stadt Seoul hat von Mai bis Ende Juni einen Essay-Schreibwettbewerb für Bürger zum Thema die nun zu verändernden Rituale veranstaltet und vor wenigen Tagen die 21 Preisträger veröffentlicht. Dieser Schreibwettbewerb wurde veranstaltet, um eine Hochzeits- und Trauerkultur zu verbreiten, die die im Wandel befindliche, darauf bezogene Einstellung und vielfältige Realitäten der Familien widerspiegelt, wobei die wesentliche Bedeutung der alten Rituale beibehalten wird. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieses Wettbewerbs nahm die Stadt eine Online-Kampagne für die Verbesserung der betreffenden Rituale in Angriff. Für die drei Bereiche Unbequemlichkeiten bei Hochzeits- und Trauerfeiern sowie Verbesserungsbeispiele für Trauerfeiern wurde jeweils eine Person mit dem ersten Preis gekürt. 13 Menschen erhielten den zweiten Preis und es gab auch 5 Sonderpreise. Der erste Preis im Bereich Unbequemlichkeiten bei Trauerfeiern ging an einen Essay mit dem Titel »Traurige und unangenehme 3 Trauertage«. Es ging darum, dass die Schreiberin bei der Beerdigungszeremonie ihrer Großmutter als die älteste Enkelin das Foto der Großmutter halten wollte, aber ihr jüngerer Bruder mit dieser Aufgabe betraut wurde. Das der Stadt Seoul unterstellte Unterstützungszentrum für Aktivitäten für Gleichstellung führt bis 13. September eine Online-Kampagne für den Wandel der Kultur der Hochzeits- und Trauerfeier durch. Dafür werden Kartennachrichten mit den Inhalten der preisgekrönten Essays vorgestellt. Ende dieses Monats sollen die Essays als ein Buch erscheinen. Für die Teilnahme an der Online-Kampagne können die Bürger auf der Homepage des Unterstützungszentrums für Aktivitäten für Gleichstellung ihre Kommentare zum Thema hinterlassen und es gibt auch einen kleinen Preis für ausgewählte Kommentare zu gewinnen.
Toms Korea. Neulich haben wir an dieser Stelle darüber gesprochen, dass die lange Zeit fest etablierte Zeitungs- und Medienwelt in Südkorea vor allem durch die neuen sozialen Medien durcheinandergewirbelt wird. Das ist freilich überall auf der Welt so, doch praktisch nirgends sonst werden soziale Medien so intensiv genutzt wie in Südkorea, außer in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ihr Einfluss ist hierzulande daher viel stärker als beispielsweise in den USA, in China oder natürlich in Deutschland. Doch auch die Art der Nutzung ist anders. Denn in Südkoreas landeseigenem Digitop sind soziale Medien auf eine Art vernetzt, wie es im Westen kaum denkbar wäre. Sebastian, bist du häufig in sozialen Medien unterwegs?
Ja, unterwegs bin ich schon, aber eher passiv. Also, dass ich jetzt selber was poste, das kommt wirklich alle Jubeljahre mal vor. Und ja, YouTube natürlich, schaut man mal vorbei. Da gibt es ja auch viel Musik, kostenlos sozusagen. Instagram finde ich manchmal auch ganz nett, obwohl mich das dann auch recht schnell langweilen kann. Facebook nutze ich eigentlich nur wegen dem Messenger, weil ich da verschiedene Kontakte noch drin habe, die ich nicht aufgeben möchte. Und ja, das wäre es eigentlich schon so.
Ja, das kann ich als Nachvollziehung bestätigen. Bei mir ist fast genauso. Bei YouTube, da nutze ich allerdings wirklich regelmäßig die Kommentarfunktion bei irgendwelchen Videos und kriege auch manchmal Antworten. Das ist schon so eine Art sozialer Austausch dann, auch wenn die Antworten meist negativ sind. Und Instagram benutze ich zum Beispiel, weil es einfach schneller ist, dort Fotos zu posten. Also eigentlich wäre die Absicht bei mir, das auf Facebook zu posten. Ich mache es aber über Instagram, dann wird das automatisch mit Facebook verlinkt. Und manchmal, manche Fotos möchte ich halt gerne posten. Ja, und Facebook benutze ich aktiv eigentlich nur noch, ja, um Links für diese Sendung hier zu bringen, also quasi Promotion für diese Sendung.
Okay, das ist natürlich auch ein sehr gutes Mittel. Dann gibt es ja auch noch TikTok. Davon habe ich viel gehört. Es gibt auch einen TikTok-Star momentan, von dem viel berichtet wird. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Aber der imitiert immer so Lifehacks und er macht das aber auf ganz lustige Weise und stellt dann also die Schöpfer dieser Lifehacks so ein bisschen bloß damit.
Ach, ein Schwarzer also, ist das, ne?
Ja.
Ja, genau.
Also ich glaube, er wohnt in Italien, ist Italiener, soweit ich das weiß. Und da habe ich mal einiges von gesehen. Das ist schon wirklich lustig, aber trotzdem bin ich selbst nicht bei TikTok.
Nee, das ist auch nicht mehr für meine Generation oder andersrum. Ich bin nicht mehr jung genug, glaube ich, für TikTok. Ich bekomme das nur mit, wenn TikTok-Videos auf YouTube dann wieder repostet werden. Dann sehe ich das auch.
Ganz genau, so geht mir das auch. Oder auf Facebook gibt es dann Berichte oder einfach in den so konservativen oder konventionellen, meine ich, Medien. Instagram fällt mir auf, ist wirklich sehr populär. Also fast immer, wenn ich mit dem Bus nach Hause fahre, sitzt also vor mir oder neben mir eine junge Frau oder ein junger Mann und ganz vertieft in Instagram. Und da wird also nur gescrollt, immer mit dem Daumen zwischendurch mal ein Herzchen und nochmal ein Herzchen, mal kurz einen Kommentar und wieder gescrollt. Mal ein Foto gemacht aus dem Bus raus, dann gibt es sofort Reaktionen auf dieses Foto. Also finde ich da manchmal faszinierend, mir das so ein bisschen anzuschauen, wie man da wirklich 40 Minuten total drin aufgehen kann.
Junge Leute hast du gesagt, glaube ich.
Jung, ja, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter dann. Also das würde ich würde sagen so, ja, bis 30, vielleicht über 30. Das ist alles noch sehr jung und die sind wirklich da schwer von begeistert und meine Tochter ist auch viel auf Instagram unterwegs und sie nutzt das auch, um sich über vieles zu informieren, ganz schnell über K-Pop-Stars und was es so gerade gibt, welche Trends oder was gerade passiert ist. Und ja, das ist eben eine andere Welt. Vielleicht verstehen wir das nicht so richtig.
Ja, da scheint wohl eine Verschiebung stattgefunden zu haben. Also so vor 10 Jahren, da war Facebook ja extrem populär, war eine Zeit lang absolute Nummer 1 hier. Also ich habe das selbst mitgekriegt. So 2008, 2009, da kam Facebook gerade nach Korea. Ich war an einer Schule angestellt und die Schüler stürzten sich darauf, wie wirklich die absolute Neuheit. Alle waren angemeldet und alle haben irgendwas gepostet da bei Facebook. Und ich bin heute noch mit denen von vor über 10 Jahren befreundet. befreundet mit den Leuten, also verbunden über Facebook. Aber irgendwann im Laufe der letzten Jahre ist das wohl so, hat sich das verändert, glaube ich, hin zu Instagram. Ja, also Facebook wird, glaube ich, nicht mehr so häufig benutzt.
Oder? Ja, Instagram geht einfach alles viel schneller. Man hat sofort die Reaktion und man kann viel mehr auf einen Blick erfassen. Ich glaube, das spielt da schon eine Rolle. Und jetzt letztens gab es auch mal im Zusammenhang mit Facebook gab es den Kommentar, das sei was für alte Leute. Und zwar wurden da Fotos hochgeladen aus Jugendtagen. Das war wohl ein Trend. Und ja, das hat viele Ältere, also die so um die 40 sind, hat das eben mal kurzfristig sehr erfreut, mal so Bilder aus ihrer Jugendzeit zu zeigen und da positive Reaktionen drauf zu bekommen. Und da konnten wohl die noch Jüngeren gar nichts mit anfangen. Und da gab es wirklich so Kommentare, das wäre eher was für ältere Leute.
Ja, verschiedenen Umfragen zufolge ist auch mal Facebook das populärste Medium. Mal ist es tatsächlich Instagram. Ist nicht so ganz klar, was es in welchem Jahr gerade ist. Aber es gibt ja auch ein paar koreanische Eigengewächse. Die sind auch immer ganz mit dabei, also mindestens in den Top 5. Manchmal wird eins von denen sogar als das populärste genannt. Also zum Beispiel, ja, Kakao hat über fast 100% der Smartphone-Besitzer in Korea haben Kakao, Kakao Talk. Und damit verbunden ist ja Kakao Story, auch so ein, wo man selbst seine Stories posten kann, mit anderen teilen kann und von anderen lesen kann. Und Kakao gehört ja seit einiger Zeit zu Daum, diesem Internetportal, Konzern Daum. Da gibt es ja noch den anderen Konzern Naver und die haben ihr eigenes soziales Netzwerk, Naver Band. Heißt das. Es gibt es auch außerhalb Koreas, in den USA so ein bisschen, aber hauptsächlich in Korea bekannt. Band. Benutzt du das?
Das benutze ich auch nicht. Ich habe davon gehört. Also da geht es darum, dass man wirklich so als Gruppe Veranstaltungen, glaube ich, durchführen kann. Es gibt also Live-Übertragungen. Auch die Gaming-Community tummelt sich dort. Für Videokonferenzen kann man das auch nutzen. Ist so ein bisschen eine Mischung aus Blog mit interaktiven Elementen, während Kakao Story eher ein Blog ist. Ja, auch ein interessanter Ansatz und ja, es hält sich auch. Es wird ja wirklich schon seit vielen Jahren genutzt.
Ja, und dieses Naver Band ist offizielles Kommunikationstool beim Militär, beim südkoreanischen Militär. Ja, das fand ich auch erstaunlich. Also kann dort offiziell genutzt werden. Anders sonst, darüber hinaus ist über Kakao Naver ist ja noch eine ganz andere, riesiger Kosmos von Funktionen verbunden. Also Online-Banking kann man damit machen. Ja, man kann Shopping natürlich direkt mit Kakao Talk kann man einkaufen. Man kann Geschenke an andere Leute schicken. Was gibt es noch alles? Ah, die QR-Registrierung. Also wenn man irgendwo in ein Restaurant geht oder was, dann kann man damit sich direkt dort registrieren. Ja, also das sind quasi Universalwerkzeuge, diese beiden. Auch bei mir in meinem Wohnheim unten im Eingang, da kann man sich mit Kakao Talk oder mit Naver registrieren. Oder muss man sogar, wenn man rein will.
Also ohne diese Apps und ohne die Kommunikation, soziale Netzwerke, da geht's einfach nicht mehr. Jeder hat da so seine Präferenzen, aber jeder hat bestimmt ein- oder zweiständig in Gebrauch.
Ja, genau. Deswegen wahrscheinlich sind sie auch so populär. Und vielleicht benutzen sie auch das ein oder andere. Wir sagen auf Wiederhören. Bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh.
Und Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
Ein 25-Jähriger mit dem Nachnamen Hong, der an der Kyung-hee-Universität ein geisteswissenschaftliches Fach studiert, bereitet sich seit der ersten Hälfte des vergangenen Jahres auf seinen Berufseinstieg vor und hat sich bei etwa 30 Unternehmen beworben. Nur bei 3 Bewerbungen konnte er die erste Phase des Auswahlverfahrens, bei der seine Bewerbungsunterlagen unter die Lupe genommen werden, bestehen. Aber selbst bei den 3 Unternehmen fiel er in der 2. Phase des Vorstellungsgesprächs durch. Hong hat bei einer ausländischen Online-Reisegesellschaft ein Praktikum gemacht und verfügt über 5 Fremdsprachnachweise. Er bewirbt sich hauptsächlich für einen Arbeitsplatz in den Bereichen Vertriebsmanagement, Marketing und Geschäftsplanung. Immer mehr Unternehmen verlangen jedoch auch in diesen Bereichen meistens einen auf Informations- und Kommunikationstechnik bezogenen Befähigungsnachweis. Hong sagt, Menschen, die Geisteswissenschaften studiert haben, könnten sich nicht frei ein Unternehmen auswählen, sondern müssten eher dankbar für jede Chance auf dem Arbeitsmarkt sein. Etwa 30% seiner Kommilitonen aus derselben Studienabteilung bereiten sich auf die Beamtenprüfung vor. Hong ist nicht die einzige Person mit solchen Problemen. Denn Arbeitgeber, die Menschen mit einem Hochschulabschluss in Geisteswissenschaften suchen, werden immer seltener. Weil die Unternehmen Hochschulabsolventen in Natur- bzw. Ingenieurwissenschaften bevorzugen und dies bei der Auswahl ihrer neuen Mitarbeiter auch publik machen, kommt für viele Geisteswissenschaftler häufig selbst eine Bewerbung schon gar nicht mehr in Frage. Auch in den Bereichen Marketing, Finanzen und Personalfragen, in denen traditionell viele Geisteswissenschaftler unterkamen, findet nun eine verstärkte Digitalisierung statt, sodass technikaffine Bewerber bevorzugt werden. Ein Mitarbeiter eines Großunternehmens sagt, gegenwärtig würde auch für Marketingstrategien viel mit Daten gearbeitet. Auch im Bereich des Vertriebsmanagements werden KI-gestützte, auf die jeweiligen Gebiete zugeschnittene Technologien benutzt, sodass Bewerbern mit grundlegendem Wissen darüber der Vorzug gegeben werde. Auch Banken sollen meistens in den Bereichen Digitaltechnik, IT und Data neue Mitarbeiter einstellen. Die Kunming Bank hat im vergangenen Juni 200 neue Mitarbeiter eingestellt, und zwar lediglich in den genannten Bereichen, sodass lediglich Uni-Absolventen in Natur- und Ingenieurwissenschaften Chancen hatten. Auch die Marketing- und Geschäftsabteilungen von Samsung Electronics und SK Hynix werden von Mitarbeitern mit technischem Studienabschluss dominiert. Denn um spitzentechnologische Produkte verkaufen zu können, ist technisches Wissen unbedingt erforderlich. Studierende aus geisteswissenschaftlichen Abteilungen besuchen nun zusätzlich eine private Lernanstalt, um eine auf IT bzw. Technik bezogene Qualifikation zu erwerben. Sie müssen für ein vierjähriges Studium an einer privaten Universität durchschnittlich rund $26.000 als Studiengebühren zahlen, aber nun auch für die Jobsuche zusätzlich Zeit und Geld investieren. Bei einer privaten Coding-Schule, an der man das Programmieren lernt, sind 70% von 2000 Kursteilnehmern in diesem Jahr Menschen, die Geisteswissenschaften studiert haben oder studieren. Ein 23-jähriger Mann, der in Seoul Philosophie studiert, hat für die Jobsuche jeweils einen dreimonatigen Kurs für Computergrafik und Photoshop-Techniken sowie Mobile-Apps besucht. Wenn er sich bei einem IT-Unternehmen, aber auch bei der Planungsabteilung eines gewöhnlichen Unternehmens bewerben will, müsse er auf IT- bzw. technikenbezogene Zertifikate besitzen. Er mache seit vergangenem Monat bei einem IT-Startup in der Planungsabteilung ein Praktikum. Wenn er den Computergrafikkurs nicht besucht hätte, hätte er wahrscheinlich die Stelle für das Praktikum nicht kriegen können. Die drei Wände eines 93,28 Quadratmeter großen dunklen Raums werden mit goldfarbenen Vitrinen und Porzellanstücken aus der chinesischen Ming-Dynastie erfüllt. Das plastische Video verleiht einem das Gefühl, als ob man sich persönlich vor Ort befindet. Es ist die digitale Nachstellung des Porzellankabinetts im Schloss Charlottenburg in Berlin. Das digitale Porzellankabinett aus dem Schloss Charlottenburg befindet sich in der Weltkeramikgalerie im Nationalmuseum im Seoul Stadtbezirk Yongsan-gu. Es wurde geschaffen, damit die Besucher die Chinoiserie, die im 17. und 18. Jahrhundert in Europa in Mode war, hautnah erleben können. Das Technologie- und Forschungsinstitut für Kulturerbe hat das digitale Porzellankabinett hergestellt. Kim Ji-gyo, 39 Jahre alt und Leiter dieses Instituts, sagte vor wenigen Tagen in einem Videointerview mit der Tageszeitung Dongha Ilbo, wegen der Corona-Pandemie konnte er nicht nach Deutschland fliegen, deshalb habe er das Deutsche Museum um die Kooperation gebeten, sodass sie aus der Ferne 10.000 Fotos von dem Porzellankabinett aufnehmen und diese dreidimensional bearbeiten konnte. Das Institut beschäftigt sich seit 2009 damit, mit Hilfe von 3D-Scanning, virtueller Realität und erweiterter Realität Kulturerbstücke digital aufzubereiten, wiederherzustellen und zu kopieren und entsprechende Content zu entwickeln und auszustellen. Auch im Nationalmuseum in Gyeongju hat das Institut eine Arbeit geschaffen, bei der die Besucher die Klänge der Glocke von König Seongdeok aus der Zeit der drei Königreiche erleben können. Die Mitarbeiter des Instituts sind durchschnittlich 37 Jahre alt. Kim sagt, er und seine Mitarbeiter haben dank ihres jungen Alters flexibler denken und entscheiden können. Wenn zum Beispiel alte Gebäude aus der Zeit vor der Joseon-Dynastie wiederhergestellt werden sollen, müsse man auch auf damalige japanische Gebäude Bezug nehmen, weil damals ein Austausch mit Japan stattfand. Andere Unternehmen neigen häufig dazu, wegen Bedenken über Kritik wegen der Japan-Freundlichkeit die Farben oder Formen der Dächer der Gebäude im gegenwärtig vertrauten und für koreanisch gehaltenen Joseon-Stil wiederherzustellen. Für Kims Mitarbeiter spielen die genannten Bedenken keine Rolle bei ihrer Arbeit, denn ihr Ziel sei es, die Gebäude möglichst originalgetreu wiederherzustellen. Kim sagt, um den Bürgern einen besseren Zugang zu alten Kulturerbstücken zu ermöglichen, könne eine hyperrealistische Nachstellung des Kulturerbes eine gute Methode sein. Sein Institut hat 2018 im Auftrag des Kulturgüteramtes ein Projekt zur Entwicklung der virtuellen Realität der Seokguram-Grotte vorangetrieben. Das Institut wollte die Grotte mit der großen Buddha-Statue, die lediglich durch eine Glaswand zu sehen ist, von der Textur des Gesteins bis zur dunklen Beleuchtung realitätsgetreu nachstellen. Vom Ergebnis dieser Arbeit waren selbst die Mönche des buddhistischen Klosters Pulguksa sehr begeistert und es habe auch Besucher gegeben, die die Virtual-Reality-Brille nicht absetzen wollten. Kim fliegt in der nächsten Zeit für ein neues Projekt in die USA. Das Kulturgüteramt hat 2012 das alte Gebäude der Gesandtschaft des Tehan-Kaiserreiches in den USA, das 1910 von den japanischen Kolonialherren verkauft worden war, wieder gekauft. Um das Gebäude im Inland als eine Erlebnishalle der virtuellen Realität nachzustellen, will Kim vor Ort das Gebäude besichtigen. Kim sagt, alles, was wir gegenwärtig genießen, werde Kulturgüter, wenn viel Zeit vergeht. Sein Ziel sei es, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen das Kulturerbe aus der Nähe und mit Freude kennenlernen und genießen können. Er wolle über die Wiederherstellung einzelner Kulturerbstücke hinaus den alten Raum wieder beleben. Er bereite sich auf eine Ausstellung vor, bei der durch die digitale Nachstellung des alten Raums, in dem unsere Vorfahren gelebt hatten, die Besucher das Gefühl haben können, in die alte Zeit zurückversetzt worden zu sein. Mit dem Lied Love Again, gesungen von NCT Dream, schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis morgen.